Die Zinsfrage, die beschäftigt uns ganz sicher noch länger, beschäftigt die Märkte noch länger. Und heute ein paar Gedanken, die ja, dafür sprechen, dass die Inflation, dass die Zinsen sinken werden, und ein paar Gedanken, die eher aufzeigen, dass die Zinsen länger oben bleiben werden.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Im Augenblick haben die Notenbanken, so wie es ausschaut, sowohl die amerikanische Notenbank als auch die europäische Notenbank, die Zinsen mal auf ein Niveau gehoben, was wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen haben, und versuchen es auf diesem Niveau zu halten. Diese Zinsschritte waren einerseits eine Reaktion auf die ultralockere Zinsphase, die wir davor gehabt haben. Und auf der anderen Seite haben sie sich positioniert und haben eigentlich klar gesagt, sie lassen die Zinsen so lange oben, bis die Inflation runtergeht. Und da gibt es eine Aussage, until breaks, so lange, bis irgendetwas bricht. Und damit ist gemeint, dass wenn in der Wirtschaft etwas Relevantes passiert, dann möglicherweise die Zinsen gesenkt werden. Davon geht man deswegen aus, weil das ein quasi Normalreflex der Notenbanker über Jahrzehnte schon immer war. Wenn wir zurückschauen, wie die Zinsentwicklung seit 1915 sich abgezeichnet hat, dann hat es immer dann sehr, sehr radikale und schnelle Zinssenkungen gegeben, wenn irgendetwas passiert ist. Und diese lange, ultralockere Zinsphase hat, man könnte sagen, nach 2008 begonnen, aber eigentlich hat es davor begonnen. Das war Ende der 90er Jahre, 98, als die LTCM-Pleite, ein großer amerikanischer Hedgefonds, in Probleme geschlittert ist. Da sind die Zinsen radikal gesenkt worden. Und danach das Platzen der Dotcom-Blase. Danach sind die Zinsen gehoben worden. Und es gibt einige kritische Stimmen, die sagen, da waren die Probleme schon im System. Das heißt, es war absehbar, dass die Probleme kommen werden, und deswegen müssen die Zinsen dann viel länger und deutlicher gesenkt werden. Und dieser Versuch vor 2020 die Zinsen bereits zu heben, ist auch gescheitert und zusätzlich dann noch mit dem Covid, mit der Pandemie, noch einmal komplett gestoppt worden. Das heißt, in Wahrheit haben wir hier zinsseitig eine problematische Situation, so seit Ende der 90er Jahre, fast 25 Jahre jetzt. Und diese radikale Zinshebung war eine Reaktion auf diese ultra lockere Zinsphase, die wir da gehabt haben. Lange Zeit hat aber die Inflation die Notenbanker nicht so stark unter Druck gesetzt, weil die niedrig war. Wir haben an anderer Stelle schon darüber gesprochen, warum die Inflation niedrig war, aufgrund der globalen Entwicklungen. Und jetzt haben sich die Notenbanker positioniert und haben gesagt, solange die Inflation hoch oben ist, müssen die Zinsen auch oben bleiben. Sie versuchen einerseits, die Inflation auf der Konsumlustseite zurückzunehmen, indem sie die Zinsen so weit heben, dass es früher oder später für die Konsumenten nicht mehr lustig wird zu konsumieren, der Konsument sich zurückfährt, daneben die Nachfrage zurückgeht, wenn die Nachfrage zurückgeht, geht die Produktion dann zurück, und da versuchen sie die Inflation einzudämmen. Aber in diesem Spiel gibt es natürlich eine Gefahr, weil gerade so wie in Amerika fast 70% der Wirtschaft auf den Konsumenten aufgebaut ist, ist das gefährlich, weil wie weit muss ich die Zinsen hochfahren, um den Konsumenten zu erreichen? Der Konsument ist, bevor die Inflation gekommen ist, mit Geld versorgt worden, weil hier die Pandemie speziell in Amerika mit direkten Geldzuwendungen gelöst wurde. Und im Moment schaut es so aus, dass es sehr lange dauert, bis der Konsument erreicht ist und seine Nachfrage senkt. Im Moment ist es noch so, dass genug Reserven da sind, sodass weiterhin konsumiert wird und deswegen die amerikanische Wirtschaft immer noch sehr, sehr stark dasteht. Und es gibt dann eine andere Seite der Inflation. Das heißt, wenn der Konsument hier nicht nachgibt und weiter konsumiert, dann wird sich zwar die Inflation ein wenig beruhigen, wird aber höher bleiben. Und damit, das spricht eher dafür, dass die Zinsen weiterhin höher bleiben werden. Und jetzt ist eben die Frage, lösen die hohen Zinsen eher in der Wirtschaft etwas aus, was aus dem Kasten fällt, wo irgendetwas Großes, Systemrelevantes kollabiert? Und man hört ja sehr, sehr viele Stimmen wieder aus dem Immobilienbereich. Und wenn wir uns nur den Immobiliensektor anschauen, dann ist das deswegen relevant, weil Immobilien im gesamten Kreislaufmodell, im Zusammenhang auch mit Krediten, eine recht wichtige Rolle spielen. Sehr viel Liquidität, das dem Markt zur Verfügung gestellt wird, wird über Kredite, über Anleihen zur Verfügung gestellt und die sind sehr, sehr oft im Hintergrund besichert mit Immobilien. Und damit diese Sicherheiten funktionieren, muss der Immobilienmarkt funktionieren, weil damit die aktuellen Bewertungen der Immobilien die notwendige Sicherheit für diese Belehnungen, für diese Kredite geben. Bleibt aber der Immobilienmarkt, warum auch immer, stehen, dann beginnen die Sicherheiten zu wackeln und das kann das Finanzsystem ins Wanken bringen. Und wenn wir diese Liquiditätsproblematik kann recht schockartig auftreten. Das haben wir am 14. September 2008 gesehen, als damals Lehman kollabiert ist. Aber, und das Interessante ist, dass auch diese Entwicklung ein längeres Vorspiel gehabt hat. Die Probleme im Immobiliensegment haben im amerikanischen Markt bereits im Februar 2007 begonnen. Und von 2007, Februar bis September 2008 war es eine recht lange Zeit. Und in dieser Phase, wo die Probleme im Immobiliensegment begonnen haben, hat sich das langsam durchgefressen, weil die Werte, die bei den Immobilien in den Büchern stehen und als Sicherheiten da sind, wenn die beginnen zu kippen, irgendwann müssen Bilanzen gestellt werden, dann kommen die Rechnungsprüfer, merken, dass die Hintergrundsicherheiten nicht komplett passen, testieren, also geben die Bilanzen der Unternehmen nicht frei und dann beginnt ein Dominoeffekt zu laufen. Auch in der aktuellen Situation sprechen wir von Immobilienproblemen, speziell der Immobilienmarkt in Deutschland, in Österreich ist, ja, man kann sagen, komplett stehen geblieben. Und jetzt ist die Frage, wie lange dauert es, bis diese nicht vorhandene Drehung im Immobilienmarkt beginnt in den Bilanzen der einzelnen Unternehmen auftauchen. Wann kommt das bei den Banken an? Und die Diskussion um die Signa-Gruppe herum zeigt, dass hier bereits die Probleme im Immobilienmarkt vorhanden sind. Von der ganzen Geschichte ist ja nicht nur das Unternehmen betroffen, sondern sind dann die Banken betroffen. Und die Banken haben auf der anderen Seite noch eine Problematik mit den Zinsen und Renditen und Kurswerten im Anleihensektor. Weil die Zinsen so stark gestiegen sind, haben sie dort nicht realisierte Verluste bei den Anleihen. Jetzt gibt es hier bestimmte Überbrückungsmöglichkeiten. Die Amerikaner haben das sogenannte BFTP-Programm ins Leben gerufen, als im Frühjahr, im März 2023, die amerikanischen Banken zum ersten Mal sichtbar Probleme bekommen haben, Silicon Valley Banker, Schlagwort. Und diese Abkürzung steht für Bank Term Funding Program. Das bedeutet, dass auf der Anleihenseite die Banken in etwa bis März, April 2024 die Möglichkeit haben, diese Kursverluste, die in den Büchern auf der Anleihenseite entstanden sind, nicht zu realisieren, nicht zu benennen, sondern sie können weiterhin von einem Kurswert 100 ausgehen. Das ist ganz relevant, weil eben diese Kursverluste auf der anderen Seite oder diese Anleihen auf der anderen Seite in den Bilanzen sehr oft als Sicherheiten da sind oder als Bilanzwerte da sind und deswegen dürfen die nicht fallen. Jetzt ist aber das Problem, dass bei Immobilien dieser Schutz nicht besteht. Und in Europa gibt es gar kein BTFB-Programm. Deswegen ist eben die Frage, wie geht es den europäischen Banken, wenn es hier Probleme gibt im Immobiliensegment. Und Signa wird deswegen auch zwar im Stillen, aber trotzdem diskutiert, weil das Unternehmen extrem stark verschuldet ist und größenordnungstechnisch irgendwo zwischen 10 bis 12 Milliarden Euro in den Büchern der Banken irgendwo verteilt ist. Wo, das ist dann wieder die Frage. Diese Frage, wo sind diese Schulden verteilt, hat nach Lehman auch dazu geführt, dass das gesamte System zuerst einmal stehen geblieben ist, weil niemand mehr gewusst hat, wer hat diese problematischen, diese toxischen Papiere in den Büchern. Und demjenigen leiht man natürlich kein Geld, weil die Gefahr da ist, dass er das dann nicht mehr zurückzahlen kann. Und wenn wir diese Zeitachse ein bisschen spielen, im Februar 2007 haben die Probleme im Immobiliensegment begonnen. Bis zum Big Bang hat es gedauert, bis September 2008. Zeitlich wäre, wenn wir jetzt die Probleme aktuell im Immobiliensegment anschauen, dass ein Zeithorizont von so etwa April, Mai 2024. Und damit merken wir, dass eben diese Fragestellung, passiert etwas, bis die Zinsen sinken werden, nicht ganz vom Tisch ist. Es kann durchaus in der Wirtschaft etwas passieren. Und dann würden vermutlich die Zinsen radikal nach unten gerissen werden. Und darauf wetten einige. Das heißt, alle, die davon ausgehen, dass die Zinsen fallen werden, spielen ein wenig oder kalkulieren oder denken zumindest diese Variante durch, dass von hier ein Problem auftauchen könnte und deswegen die Zinsen gesenkt werden müssen. Es gibt aber bei der Inflation eine andere Seite, das ist die sogenannte strukturelle Seite. Und die kann von den Notenbanken nicht gesteuert werden. Das ist einfach Fakt, dass durch die ganzen Veränderungen die Welt teurer geworden ist. Die Deglobalisierung zum Beispiel führt dazu, dass die Welt nicht billiger, sondern teurer wird. Arbeitsplätze zum Beispiel zurückzuholen aus Asien nach Europa, nach Amerika, das bringt keine niedrigeren Preise, sondern erhöht die Preise, weil nun mal in Europa die Arbeitskraft deutlich teurer ist. Die Demografie zeigt uns Probleme auf, verloren gehende Arbeitskraft und sinkende Produktivität aufgrund der Demografieproblematik macht sehr viele Segmente teurer. Die ganze Energie- und Umwelt- und ESG-Transformationsthematik kostet Geld. Da sinken die Preise nicht, sondern gehen nach oben. Aktuell haben wir zwei recht heftige Kriegsherde, die kosten Geld, weil Rüstung und Waffen wählen darüber, wie viel Munition und Waffen notwendig sind. Und das Problem ist, dass gerade diese Investition in die Rüstungsindustrie keine Nachhaltigkeit ist, sondern da wird Munition und da werden Waffen produziert, damit die innerhalb kürzester Zeit dann sich in Schall und Rauch auflösen, weil das auf dem Schlachtfeld dann verpulvert wird. Das sind Kosten, die machen das Leben teurer und das treibt die Inflation und diesen Teil können die Notenbanken überhaupt nicht steuern. Und das führt dazu, dass man sagen kann, von der strukturellen Seite her würden somit die Zinsen eher oben bleiben, weil die Inflation von dieser Seite eher oben gehalten wird. Und die strukturellen Probleme können im Normalfall eher nur von der Wirtschaft gelöst werden. Das heißt, als Anleger ist es weiterhin wichtig, kurzfristig können, weil die Inflation höher bleibt und weil damit die Zinsen höher bleiben, können kurzfristig auf der Zinsseite natürlich die Zinsen mitgenommen werden und sollten auch. Da ist aber ganz wichtig, den Schuldner sehr genau anzuschauen, weil, wie ich vorhin gesagt habe, wir sprechen zwar über Immobilien, aber das zieht sich über alle Bereiche durch. Es ist die Fragestellung, wie haben sich die Unternehmen in dieser sehr, sehr langen Phase der niedrigen Zinspolitik, wie haben sich die aufgestellt? Und wenn heute jemand Anleihen begibt und bei den Anleihen höhere Zinsen bezahlt werden, dann muss ich, ob es mir gefällt oder nicht, aber näher dahinter schauen, in die Bücher reinschauen, wie die Bonität ist, ob das Unternehmen tatsächlich diese Zinsen und die Rückzahlung erwirtschaften kann und wie lang die Zeitbrücke wäre, bis zum Beispiel wieder im Markt durch Exit dementsprechende Preise erzielt werden können. Nehmen wir wieder Immobilien her, Signa-Gruppe her. In Wahrheit ist es so, dass einerseits die Verschuldung da ist, aber auf der anderen Seite sind natürlich auch Unternehmens- oder Immobilienprojektwerte da. Die Zahlen, die jetzt mir so in die Hand gekommen sind, sind Verschuldung auf der einen Seite ungefähr bei 10 bis 12 Milliarden Euro, auf der anderen Seite Werte in der Größenordnung von 18 bis 20 Milliarden Euro. Die Fragestellung ist nur, wie lange dauert es, bis im gesamten wirtschaftlichen Markt all diese Parameter, die wir jetzt genannt haben, so eingepreist sind, dass die Wirtschaft wieder eine funktionierende Nachfrage zulassen kann und diese Werte, die in den Büchern sind, auch so verkauft werden können, dass daraus die Schulden rückgezahlt werden könnten. Und das ist die Hauptfrage, die man heute nicht beantworten kann, wie lange das dauert und was wird in der Zwischenzeit passiert. Wird es eben nochmal heftiger und dann müssen die Notenbanken hergehen und die Zinsen senken. Das ist die eine Seite der Wette, ja? Und die andere Seite wäre, dass es noch länger dauert. Dann müssen die höheren Zinsen weiterfinanziert werden, bis es soweit ist, dass die Exits durchgespielt werden können. Und zusätzlich zu diesen unsicheren Modellen kommt noch etwas dazu. Schauen wir uns an, wir haben vor einigen Tagen, also letzte Woche schon darüber, glaube ich, gesprochen, dass WeWork früher, das war glaube ich in der Spitze 2019, eines der teuersten für einen Börsengang vorbereitete Unternehmen mit 47 Milliarden Dollar hat jetzt offiziell diese Woche Konkurs angemeldet, Chapter 11 angemeldet. Das Geschäftsmodell von WeWork bricht zusammen, auch da von mehreren strukturellen Veränderungen angegriffen. Allein die Homeoffice-Thematik hat sehr, sehr stark das Geschäftsmodell von WeWork berührt. Und die Nachfrage ist nicht mehr so stark, wie es notwendig wäre, damit ihr Geschäftsmodell funktioniert, weil WeWork hat zum Beispiel keine eigenen Immobilien, muss man sich mal vorstellen. Das heißt, er ist auf der einen Seite eine vorfinanzierte Verschuldung, aber ganz im Gegensatz zu einer Signa-Gruppe gibt es keine Werte auf der anderen Seite, weil WeWork nur Mieter ist. Das heißt, WeWork hat in den großen Ballungszentren große Büroflächen gemietet und diese dann teurer weitervermietet. Warum haben die Unternehmen, die Mieter die teure Miete bezahlt? Naja, weil WeWork parallel dazu Flexibilität verkauft hat. Das Geschäftsmodell war sehr vereinfacht darauf aufgebaut, dass sie Geschäftsflächen gemietet haben, sagen wir zu einem Preis X, zum 10 Euro pro Quadratmeter als Beispiel, und haben es aber umgerechnet vermietet zu 23 Euro pro Quadratmeter. Aber sie haben mit der Zeitflexibilität und mit der mit der Laufzeit der Mieten gearbeitet. Das heißt, man konnte in sehr viele WeWork-Büros als Einzelkleinunternehmer hingehen und musste keine langen Mietverträge unterschreiben, sondern war sehr flexibel. Vor der Pandemie haben das auch sehr, sehr viele genutzt. Ich kann mich erinnern, auch im eigenen wirtschaftlichen Umfeld und geschäftlichen Umfeld, auch bei Kunden, haben sehr viele in solche Co-Office-Work-Gemeinschaften sich eingemietet und waren dann je nach Bedarf eben dort, haben aber sehr oft eher die Nähe mehr gesucht, weil das für die eigene Kommunikation und für die Entwicklung ganz gut war. Seit der Pandemie sind sehr, sehr viele, weil sie sich selbst Studios und eigene Strukturen eingerichtet haben, haben sie sich zurückgezogen. Und das spürt eben WeWork, und zusätzlich kam noch dazu, dass in der Zwischenzeit hier Ungereimtheiten in der Bilanz noch aufgetaucht sind. Aber da sieht man, das Geschäftsmodell von WeWork war noch aggressiver aufgebaut, weil dahinter im Gegensatz zu einem Immobilienentwickler wie Signa keine Werte gestanden sind, sondern rein nur ein Mietmodell. Zurück zum ersten Gedanken, die Frage der Zinsen. Damit sehen wir, dass ein ganz klares Bild, ob die Zinsen sinken werden und damit es sich lohnt, in diese Wette voll hineinzugehen, heute Zinsen zu kaufen plus zusätzlich auf die Kursentwicklung zu hoffen, kein klares Spiel ist, und kurzfristig ist es sinnvoll, die Anleihewerte mitzunehmen, aber langfristig wird die höhere Verzinsung, die höhere Inflation weiterhin eher nur von der realen Wirtschaft, also Aktien im Portfolio gelöst werden können, auch wenn in der Übergangsphase da Verunsicherungen da sind und wenn die Eskalation in Nahost noch sich weiter ausweitet, dann kann man sich davor vermutlich in keinem Bereich schützen. Da muss man diese Eskalation durchsitzen, und da hilft nur die historische Entwicklung, dass wir sehen, es gab eskalierende Konflikte, aber die haben nicht ewig gedauert. Es kommt danach wieder eine Normalisierungsphase, und wenn es dazu käme, dann muss man vermutlich das auch anlageseitig im Portfolio durchsitzen. Und deswegen ist es wichtig, sich mit diesen Zinsfragen auseinanderzusetzen und auch mit dem Gedanken, was ich gestern angesprochen habe, dass Menschen eher Mode und aktuelles ein Gefühl kaufen, wenn Modeerscheinungen zu stark sind und Tendenzen in eine bestimmte Richtung sehr leicht gehen, dann kann man darauf aufgebaut Produkte sehr leicht passieren. Das nutzt natürlich auch die Verkaufsseite, aber als Anleger muss ich hier sehr kritisch sein, mich zurückziehen, aus der Distanz das betrachten und damit hoffentlich für mich die richtige Entscheidung treffen zu können. Ich weiß, das ist eine sehr komplexe Thematik. Alles, was sich um die Zinsen, Inflation, Anleihen dreht, ist nicht so einfach, ist ein sehr komplexes Modell, und immer wenn Unsicherheit ins System kommt, realisiert man, wie viele Schrauben es in diesem Bereich gibt, an denen gedreht werden könnte, damit sich das in die eine oder andere Richtung entwickelt, und wie groß die Verantwortung all jener ist, die in der Lage sind, in diese Systeme dementsprechend einzugreifen. Mit diesen Gedanken gehen wir in einen nächsten Tag. Wünsche viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.